Ich hatte so auf dem Herzen, heute mal über etwas zu sprechen, was uns sehr vertraut ist. Das ist der Schlüssel oder die Schlüssel. Die sehen ja verschieden aus. Ja? Also inzwischen ist das, wir haben uns früher einen Schlüssel ganz anders vorgestellt. So kann das aussehen. Es gibt also verschiedene Arten von Schlüsseln auch. Ja? Und wohl dem, der einen hat, jedenfalls zumindest, was weiß ich, wenigstens zu seiner Wohnung oder vielleicht zu seinem Auto oder zu seinem Fahrradschloss oder zu was auch immer. Also Schlüssel sind wichtig. Und die schützen einmal auch davor, dass etwas geraubt ist, was uns wertvoll ist. Ja? Aber sie verhindern auch den Zugang. Wenn wir jetzt in Urlaub fahren, also dann gucken wir da nochmal genau hin, dass schön alles abgeschlossen ist. Ja? Wobei natürlich trotzdem auch vor irgendwelchen Tricks erstmal kein absoluter Schutz möglich ist. Aber als ich zum Beispiel, als wir das Auto gekauft haben oder als ich einen Mietvertrag unterzeichnet habe, habe ich dann an dem entscheidenden Augenblick, wo wir gegenseitig unterschrieben, habe ich dann den Schlüssel übergeben bekommen. Einen Schlüssel. Jetzt habe ich legitim Zugang, legitim, also offiziell. Und jetzt ist es, das ist dann oft so ein Augenblick, wo das dann nochmal damit mit dieser Schlüsselübergabe so sinnfällig gemacht wird. Ja? Oder auch manchmal brauchen wir auch einen Schlüsselcode. Ja, also ein Code für einen Schlüssel oder auch für ein Passwort, für einen Zugang, für einen Access, für einen Zugang zu irgendeinem wichtigen Ressource, einer richtigen Ressource. Da müssen wir irgendwie registriert sein, angemeldet sein, uns legitimieren, dass wir das auch sind. Ja. Ist ja auch ganz, ganz, ganz sinnvoll. Ja. Und ich möchte eigentlich als erstes heute nochmal in Erinnerung rufen, ich glaube, wir wissen das, aber wir sollten uns das nochmal so bewusst machen, was für ein gewaltiges Ereignis das ist, dass Jesus, der die Schlüsselperson eigentlich ist, ja, zum Vater. Ja, er sagt, ihr kennt das, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand bekommt den Zugang zum Vater. Es gibt keine Möglichkeit, ja, außer durch mich. Er ist also die Schlüsselperson. An ihm entscheidet sich, ob jemand bei Gott, dem Vater, ankommt oder nicht. Mohammed ist nicht der Schlüssel, selbst Maria nicht, sie sei geehrt, in Ehren gehalten, Gautama Buddha nicht, wer auch immer, Lao Tse, wen es auch immer so gab. Er ist die Schlüsselperson des Zugangs zum Vater. Hast du diesen Schlüssel nicht, kommst du auch nicht an. Durch ihn ist die Rettung da. Er ist die Schlüsselperson dafür, dass Vergebung wirksam wird. Es gab ja schon so eine Bedeckung von Schuld, aber er ist das Lamm Gottes, was die Schuld weggenommen hat, ja, was sie eliminiert hat, was sie wirklich herausgenommen hat aus unserem Leben und auch in dieser Welt dabei ist, herauszunehmen, wie es in Epheser 1,7 heißt. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Da ist er die Schlüsselperson. Oder Epheser 2,18 zeigt auch was über diesen Zugang. Ja? Haben wir Zugang, durch ihn haben wir Zugang zum Vater. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt, heißt es hier bei der Schlachterübersetzung, ja, den Zutritt, Access, ja, zu dem Vater in dem einen Geist. Das ist also beim Vater, mal so in unserer modernen Sprache gesagt, passwortgeschützt. Passwortgeschützter Bereich. Es gibt ja manchmal so Portale, da kann jeder da so ein bisschen rumtummeln. Aber dann gibt es einen passwortgeschützten Bereich. Da musst du legitimiert sein, du kommst da nicht einfach so rein. Ja? Hat bestimmte Gründe, natürlich eben aus dem Schutz auch dieser Sphäre. Und durch Jesus haben wir diesen Zugang, haben wir dieses Passwort, diesen Code, diesen Schlüssel und haben legitim den Zutritt zum Vater durch diesen, im Geist Gottes. Ja? Jesus ist die Schlüsselperson für unser Heil, für unsere Errettung, aber auch für das, was am Ende der Zeiten passiert. Manche haben ja so ein Zukunftsbild oder so eine Weltwahrnehmung, sage ich mal. Es wird alles immer schlechter. Gott ist immer weiter weg. Gott spielt fast gar keine Rolle mehr. Gott hat sich anscheinend zurückgezogen. Es wird immer chaotischer, immer die Bosheit breitet sich aus, immer frecher. Ja? Also so, früher hat man das noch kaschiert, ja? Wenn man jetzt, was weiß ich, bestochen hat. Heute macht man das einfach öffentlich, ruft dann an beim FIFA-Präsidenten oder was weiß ich. Also braucht man sich gar nicht mehr für zu schämen. Also es ist schon krass, die Zeit. Das könnte einen so auf diesen Gedanken bringen, die Welt wird immer dunkler und Gott hat sich immer weiter zurückgezogen. Dabei sagt die Offenbarung, das ist eigentlich die Hauptbotschaft der Offenbarung, die der erhöhte Herr dem Johannes auf Patmos gegeben hat, dass Jesus die Schlüsselperson ist für das Ende der Welt. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Er sagt in Offenbarung 1, Vers 17, also da erstmal fällt er zu Boden, als er ihn sieht. Er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Das ist die Botschaft. Ja? In der Endzeit, Jesus ist doch die Schlüsselperson. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jeder irdische Wiedererweckte, gibt es ja ein paar, also nicht so ganz oft, aber immer wieder, auch ein Lazarus, auch dieses, der Jüngling zu Nein, ja, irgendwann ist er dann gestorben. Aber es gab um die Jahrhundertwende, um 100 nach Christus, gab es noch lebendige, vom Herrn auferweckte Menschen. Da gibt es so Zeugnisse darüber. Ja. Der eine kennt noch das Mädchen von Jairus, der andere kennt noch den Jüngling zu Nein, die waren dann inzwischen auch schon 80 oder so. Ja. Aber die gab es noch, vom Herrn selbst erweckt, aber irgendwann sind sie doch gestorben, ja, weil der Herr noch nicht wiedergekommen ist. Der Herr wird nicht nochmal sterben. Der stirbt einmal für unsere Vergebung, für unsere Erlösung und dann lebt er von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er hat die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Er hat den Key, den Schlüssel. Er ist die Schlüsselperson und er regiert. Wer den Schlüssel hat, der ist der Chef, sag ich mal. Ja, der kann dann sagen, so, ja, aufschließen oder nicht. Deswegen kommt ihm diese Schlüsselrolle auch zu. Und das ist der Trost für unsere Zeit, die so verrückt geworden ist, wo man manchmal gar nicht mehr weiß, was kommt denn noch alles? Ja? Ich habe schon gedacht, das war's. Nein, es geht immer noch weiter. Ja? Aber das ist der Trost, da ist eine Schlüsselautorität dahinter, die auch bewahrt, die irgendwie das Ganze letzten Endes doch im Griff behält. Und da gibt es ja diese Siegel in der Offenbarung und das Buch mit den Siegeln, keiner konnte es öffnen. Und der aufschließen darf, das ist die Autoritätsperson, das ist der Löwe aus dem Stamm Juda, Offenbarung 5, Vers 5. Einer von den Ältesten sagt zu mir, du brauchst doch nicht weinen, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine Siegel, 7 Siegel zu brechen. Ja? Also der darf das. Er hat den Schlüssel anvertraut bekommen, ja, so bildlich gesprochen. Also das muss man sich in der modernen Sprache so vorstellen wie bei einem verschlossenen Poesiealbum oder was gibt es noch, Tagebuch. Manchmal gibt es da wirklich einen Schlüssel dafür. Ja? Nur wer den hat, kann das öffnen. Das ist auch ein Geheimnis, was da drin offenbart wird. Das weiß nicht jeder. Kriegt nicht jeder zu lesen, kriegt nicht jeder zu hören. Aber Jesus ist diese Schlüsselperson, die auch den Schlüssel hat, das in Gang zu setzen zur richtigen Zeit. Jesus schickt zur rechten Zeit den Engel mit diesem Schlüssel zum Abgrund, ja, um dann den Satan wegzusperren. Das ist eine der erstaunlichsten Passagen in der Offenbarung, finde ich. Im Kapitel 20, hören wir da auch mal rein, ja. Da war dieser Engel, ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Kann der nichts gegen machen, oder? Ist ja verrückt. Ist ja total verrückt. Ich dachte, ja, hier ist das Gute und da ist das Böse, so ebenbürtig nebeneinander. Nein, der ist irgendwie ein geschwächter Engel, würde ich sagen. Ein Engel, der nimmt ihn mit der Kette fest, ja. Warum? Weil die Autorität des Herrn der Herren hinter ihm steht. Wie kann ein Polizist eine ganze Horde von wildgewordenen Gewalttätigen festnehmen? Ja, weil er die Legitimation hat vom Staat. Wobei es heutzutage nicht mehr so ganz funktioniert. Polizisten werden leider sehr unhöflich und respektlos oft behandelt. Kein schöner Beruf mehr, glaube ich. Aber da passiert es, dass der für 1000 Jahre weggesperrt wird und Jesus hat den Schlüssel. Und der Teufel kann nichts dagegen machen, die alte Schlange. Der muss da schmoren, ja, 1000 Jahre lang. Und es wird einfach abgeschlossen. Also Jesus kann auch zuschließen. Er kann auch wegsperren. Ja? Und das ist so die Offenbarungsbotschaft. Jesus, bei ihm laufen die Fäden zusammen. Er hat diesen Schlüssel. Ja? Am Ende braucht diese Stadt keine Schlösser mehr, keine Tore mehr, weil der Herr selbst unter uns ist. Und dann sieht das ganz anders aus. Aber auch dieses Zuschließen hat auch eine Schutzfunktion immer wieder. Auch, ich musste noch denken, auch an den Noah, gell, wo auch der Herr zugesperrt hat, die Arche. Ja. Also er hatte dann den Schlüssel. Gell. Aber Jesus ist der auch in unserem Leben, aber auch gerade in der Endzeit, die Türen auf- und zuschließt. Und das lässt er zum Trost auch dieser Gemeinde in Philadelphia von Johannes aufschreiben. Das sagt der Heilige, Offenbarung 3, Vers 7, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Den Schlüssel Davids. Er öffnet, sodass niemand zuschließt. Und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Das ist stark. Eine geöffnete Tür vor dir. Und niemand kann sie zuschließen. Es gibt Angriffe, es gibt Verzögerungen, es gibt miese Peterei, sage ich mal. Der Teufel möchte einem Sachen, die eigentlich gut sind, madig machen. Er kann es nicht immer verhindern, aber wenigstens madig machen. Dass wir keinen Spaß mehr haben am Glauben, daran Gott zu dienen, dass uns irgendwas nicht mehr Spaß macht. Aber an der Tatsache selbst kann er nichts ändern. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen letzten Endes. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Niemand kann sie schließen. Glauben wir, dass Gott uns eine Tür geöffnet hat? Glaubst du für dein Leben, dass Gott dir Türen öffnet? Ja? Dann entdeck sie. Also Jesus ist die Schlüsselperson. Paulus schreibt manchmal von solchen geöffneten Türen, auch in seinem Dienst. Finde ich ganz schön, diese Bildrede quasi, aber da ist eine Realität dahinter. 1. Korinther 16, 9. Eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend. Und es gibt viele Widersacher. Das schließt sich also nicht aus. Wenn Gott eine Tür öffnet, dann muss doch alles glatt gehen. Das muss doch jetzt wie geschmiert laufen. Nein, das ist ja gerade der Punkt. Der Teufel kann die Tür nicht zumachen, aber er kann es dir madig machen. Irgendwie oder versauen, versuchen jedenfalls. Ja. Aber in seinem Dienst, Paulus merkte, wow, da ist eine Tür aufgegangen. Und als Missionar, der Missionar sagt, da geht er durch, das lässt er sich nicht, die Gelegenheit lässt er sich nicht entgehen. Da haut er rein. Ja. Für mich ist Jesus auch die Schlüsselperson, die mir die Schrift aufschließt. Ja. Er schloss ihnen die Schrift auf, als bei den Emmaus-Jüngern. Ja. Also er ist der auch mir den Zugang gibt. Er ist der Schlüssel auch zur Bibel für mich, auch fürs Alte Testament. Ich versuche immer, Jesus auch drin zu sehen, den Messias oder ankündigen auf ihn. Und also da ist er auch eine ganz, ganz wichtige Schlüsselperson. Ja, und jetzt gibt Jesus uns Schlüssel an die Hand. Das ist jetzt eine spannende Sache. Ich versuche das mal nachzuvollziehen. Wir haben es ja schon besungen, geglaubt, bekannt. Der Schlüssel seines Namens, sein Name, den vertraut er dir an. Ich habe ihnen den Namen anvertraut. Als die Apostel Petrus und Johannes dann im Tempel da diesen Lahmen gesund machen, will Petrus das erklären. Das haben wir gar nicht selbst gemacht. Gold und Silber haben wir nicht. Ja? Das Einzige, was wir ihm gegeben haben, ist dieser Schlüssel zur Heilung, nämlich den Namen Jesus. Was ich aber habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus steh auf. Ja gut, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, aber nachher sagt Petrus dann vor dem Hohen, in der Predigt erstmal, in Kapitel 3, Vers 16, Apostelgeschichte, da erklärt er das, auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja? Der durch ihn gewirkte, also durch den Namen oder durch den Herrn, beides kann sich das auf beides beziehen, hat ihm dieser Glaube, diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Also er sagt tatsächlich, dass sein Name ihn gesund gemacht hat. Ja, ja, ist das doch wie so eine Formel, ist das wie so ein Mantra oder eine Zauberformel, ja, der Name Jesus. Ich hätte fast gesagt, es geht in die Richtung, aber der Name Jesus selbst hat eine gewisse Kraft. Sogar wenn er in ganz anderen Kontexten plötzlich erscheint. Der Name Jesus hat eine Schlüsselkraft in Richtung Heilung, Befreiung. Ja? Später müssen sie sich nochmal verantworten vor dem Hohen Rat. Die haben ihn ja verboten, diesen Namen zu gebrauchen. Ja? Also religiöse Obrigkeit, jüdische religiöse Obrigkeit. Du kannst über alles reden, über Talmud, über Tora. Du kannst die verrücktesten Auslegungen bauen, aber bitte doch nicht den Namen Jesus. Hört doch mal auf mit diesem Namen. Macht auch eine schöne Auslegung. Von mir aus erzählt ein Gleichnis von Jesus, aber erwähnt diesen Namen nicht. Bloß nicht diesen Namen. Das ist Originalton Teufel. Ja? Also der auch sagt, ihr könnt über alles reden. Ach, Gemeinde, oder macht irgendwas, macht irgendeine Beschäftigungstherapie mit den Leuten. Haltet die bei Laune, spielt ein bisschen Tischtennis. Ja? Oder was weiß ich, macht Picknick, macht irgendwas. Aber wenn du es hinkriegst, dass dieser Name keine Bedeutung mehr hat oder verschwindet aus dem Bewusstsein der Gemeinde, dann ist noch was zu machen. Gell? Und die Apostel sagen vor dem Hohen Rat, das ist manchmal die Religiösen, sind manchmal die Schlimmsten. Ja? Apostelgeschichte 4, so sei ich allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Es gibt eben nur diesen Namen. Ja? Und deswegen ist der Feind mit diesem Namen auf Kriegsfuß. Ja? Und dass wir ihn möglichst nicht gebrauchen. Ja? Manchmal sagt, gibt einer mir eine Schrift, wo, was weiß ich, auf der Westernstraße verteilt oder irgendwas, oder ein neues theologisches Buch und so weiter. Ja? Und ich lese das und ich muss sagen, mir kommt dann so ein ganz komisches Gefühl, wenn da nicht ein einziges Mal der Name Jesus vorkommt. Ist der Jesus so unwichtig? Theologisch richtig versiert, interessant und verpackt und alles Mögliche. Und interessante, esoterische Gedanken. Und wow, da hat aber einer viel Weisheit da angeholfen. Es ist schon eindrucksvoll auch irgendwie. Aber noch nicht ein einziges Mal der Name Jesus. Also da fehlt was, würde ich sagen. Da fehlt was ganz Entscheidendes. Diesen Namen und diesen Schlüssel dieses Namens gibt Jesus dir. Sei doch dankbar, sei doch froh, dass du diesen Namen, viele kennen den auch nicht mal. Oder viele wissen nicht, was für eine Bedeutung in diesem Namen liegt. In religiösen Kreisen wird ja oft auch nur noch von Christus gesprochen. Was ja auch biblisch ist, Messias, klar, Christus. Ja? Aber auch da ist ein Haken. In ganz vielen Liturgien ist immer nur Christus und Christus und so. Ja, aber Jesus, in dem Namen empfangen wir die Rettung. Es gibt aber auch ein Schlüsselerlebnis, was Jesus uns schenkt. Ja? Ohne dass wir nicht in das Reich Gottes kommen, sagt Jesus dem Nikodemus. Ja? Johannes 3, Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage ihr, das heißt, darauf kannst du dich verlassen. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Wenn jemand diesen Schlüssel nicht hat, diese Schlüsselerfahrung, diese Schlüsselerlebnisse, wenn du so willst, dann fehlt ihm der Schlüssel und der kommt da nicht rein. Der kommt nicht rein durch Religiosität, der kommt nicht rein durch Opfern, durch Fasten, durch irgendetwas. Der Zugang ist über diese Neugeburt, die Gott uns schenkt. Die bewirken wir nicht, aber dafür öffnen wir uns und sie empfangen wir aus Wasser und Geist. Noch ein Schlüssel, der Schlüssel der Kindlichkeit. Wenn du den nicht hast, kommst du nicht rein. Du kommst nicht rein. Matthäus 18, Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel hineinkommen. Also wie nennen wir das? Eine Schlüsselhaltung, eine Kindlichkeit. Ja, ist schön, wenn wir so kindlich glauben können. Oh, ich kenne da jemanden, so eine alte, einfache Frau, die hat so einen kindlichen Glauben. Ich kann das nicht mehr. Ich habe so viel Naturwissenschaft studiert, so viel Philosophie. Ich bewundere die ein Stück weit. Diese einfache, ungebildete Frau, die hat so einen kindlichen Glauben. Ja? Gleichzeitig belächle ich es auch natürlich so ein bisschen, ja, von oben herab. Hey, ohne den kindlichen Glauben und ohne die Kindlichkeit kommst du gar nicht rein ins Reich Gottes. Da kannst du noch so viel Professor, Doktor, Ehrenhalber, Nicht-Doktor, noch ein anderer Doktor, noch ein Master, noch ein Doktor. Ist völlig wurscht. Ist völlig wurscht. Wenn du diese kindliche Haltung nicht aufbringst, hast du den Schlüssel nicht. Nur als Kind kommt man da rein. Versteht ihr? Umkehren. Umkehren. Ja, aber Herr, ich kann doch nicht so machen, als... Doch, glaubst du, was du da liest? Glaubst du das oder glaubst du es nicht? Ja? Das brauchen wir. Und natürlich der Schlüssel des Glaubens, mit dem wir auch den Namen anwenden. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Ja? Hebräer 11, Vers 6. Wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen. Ohne Vertrauen, ohne Glauben hast du den Schlüssel nicht. Erkenntnis, ja, ich habe Erkenntnis. Aber du hast den Schlüssel nicht, um Gott zu gefallen. Und mit dem Glauben haben wir Zugang, Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang, Access, Zugang haben. Also der Glaube der Schlüssel, oder? Zu der Gnade, in der wir stehen und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Was ist denn der Schlüssel gewesen zwischen dem frustrierten Fischer im Boot und diesem großen Fischfang? Der Glaube war der Schlüssel. Auf dein Wort. Ich mache mich jetzt zum Affen. Die werden alle ganz schön lachen. Diese Geschichte, wenn ich jetzt nichts fange und am Tag tagsüber da nochmal die Netze auswerfe, das werden sich meine Enkel noch erzählen. Der Opa, der war so dusselig. Ja, wir dachten immer, das wäre ein schlauer Fischer, so ein cleverer Fischer. Aber der war so dumm, der hat am Tag, am helllichten Tag seine Netze ausgeworfen. Alle haben es gesehen. Die lachen da jetzt noch drüber in Nazareth oder wo, oder das war in Kapernaum. Aber der Glaube war der Schlüssel für das Wunder. Leider macht man sich manchmal zum Deppen und selbst das sieht Gott. Ja, ich habe mich auch schon mal verhört. Ja, ich habe auch schon mal an der falschen Stelle Hände aufgelegt, was weiß ich. Ja. Nicht, ja. Gelächter, ja, okay. Aber Gott hat mein Herz gesehen, meine Kindlichkeit, meinen Glauben. Und wenn ich das nicht ein paar Mal auch so gemacht hätte, hätte ich aber auch nicht gewaltige Wunder gesehen. Muss ich auch sagen. Hätte ich auch nicht bei an anderer Stelle auch gesehen, wie Gottes Arm sich wirklich bewegt hat. Boah, da haben wir schon einige Schlüssel, ja, von Jesus anvertraut bekommen. Die sind alle ganz, ganz wichtig. Gebet, der Schlüssel des Gebetes. Also wenn man in eine Gemeinde kommt, die war jetzt zu Besuch in Euskirchen, oder beim zweiten Mal, beim dritten Mal, oder die Gemeinde kennenlernt, ja, zum Beispiel wie eben El Joena als neuer Pastor oder so, dann merkt man sehr schnell, wer die Schlüsselpersonen sind. In dem Sinne, menschlich, fleischlich, der so die, wo die Fäden so zusammenlaufen, wer am meisten Einfluss hat, wer die Fäden zieht, manchmal im Hintergrund, manchmal auch im Vordergrund, wie auch immer. Aber die Schlüsselpersonen sind ganz andere Leute. Denn die haben den Schlüssel des Gebetes. Das sind ganz andere Leute oft. Ich wollte eigentlich ein nostalgisches Familienfoto von meiner Sippe mitbringen, wo dann dieser ehrwürdige Urgroßvater zum Glauben gekommen als junger Mann da sitzt und seine ganze Schar von Kindern und 30 Enkeln da um sich hat. Und dann so diese Familien und da so dieser Block, die Eichbergers auf der einen Seite mit den 8 Kindern, die anderen, die heißen, so, egal. So. Und dann sitzen da sitzen da zwei alleinstehende Frauen links und rechts von der Uroma und dem Urgroßvater. Die hatten keine Familie, waren die Unverheirateten. Ja. Und die haben die ganze Familie Tag für Tag durchgebetet. Die haben gebetet für mich, für meine Geschwister, für was weiß ich, für wen. Ja. Für alle möglichen. Und haben auch Frucht ihres Gebetes gesehen. In gewissem Sinne unbedeutend. Ja. Aber ich glaube, dass das Schlüsselpersonen waren. Schlüsselpersonen in einer Gemeinde, in der christlichen Gruppe, das sind die, die den Schlüssel des Gebetes gebrauchen. Die bewirken wirklich was. Es gibt auch diese berühmte Geschichte in Apostelgeschichte 12 von der Befreiung von Petrus aus dem Gefängnis. Sehr beeindruckende Geschichte. Ja? Da heißt es im Vers 5, nee, davor, genau, im Vers 5 erstmal, so wurde Petrus im Gefängnis bewacht. Also der Jakobus war schon enthauptet, also richtig brutal, Herodes. Der merkte, oh, das kommt ja super an. Wir machen mal morgen mit dem Petrus Fortsetzung. Ja? Wurde er in Gewahrsam genommen. Ja, der hat nichts anderes zu tun, als zu schlafen. Da steht nicht, dass er gebetet hat übrigens. Also Petrus wurde im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Diese Enthauptung von Jakobus war ein Weckruf. Das hat gesessen. Einer von 12 war schon mal weg. Ja? Hat ja auch gesagt, er wollte ja zur Rechten und zur Linken, die Zebedeus-Söhne wollten ja zur Linken und Rechten Jesus sitzen. Ja, hat er gesagt, ja, könnt ihr denn den Kelch trinken, den ich trinken werde? Ja, können wir. Also, der war der Erste, der dann zur Rechten oder Linken, vielleicht, wenn es dem Vater gefällt, dann sitzen wird. Und dann machten sie mit Petrus Fortsetzung. Und da sagte Apostelgeschichte 12, Vers 5, die Gemeinde, stopp, wir werden den Schlüssel des Gebetes gebrauchen und werden das verhindern. Da heißt es in Vers 10, nachdem der Engel in das Gefängnis gekommen ist, als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, also der Engel und Petrus, kamen sie zu dem eisernen Tor. Das hat richtige fette Riegel, ja? So ein Gefängnistor, könnt ihr euch vorstellen, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Sie ahnten. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Jetzt frage ich euch, wer hat denn das Tor geöffnet? Der Engel nicht, oder? Der Engel? Man denkt, der Engel war es. Ja, der Engel, der mächtige Engel. Der hat da einmal so dagegen getreten, ist das Tor direkt aufgegangen. Nee, der ist nur mit Petrus durchgegangen. Damit er auch ja rausgeht. Der war ja noch so in Trance oder im Traum oder Halbschlaf oder dachte, er träumt, schlafwandelt oder sowas. Also der Engel war ja nur da, dass er den wirklich rausführt, dass er wirklich auch dann draußen ankommt. Das Gebet. Ich glaube, dass das Gebet der Schlüssel war, der dieses Tor aufgeschlossen hat. Und deswegen ging es von selbst auf. Ich weiß, dass manchmal gebetet wird, gebetet wird und gebetet wird. Zum Beispiel für Nordkorea, ja? Für unsere Geschwister dort. Oder wo man das Gefühl hat, da öffnet sich ja nichts. Ja? Aber manchmal geht die Tür auf und niemand kann sie zuschließen. Kein Herodes, kein niemand. Das Gebet der Gemeinde. Wodurch wurden eigentlich in Philippi alle Gefangenen plötzlich frei? In diesem Gefängnis, da, ja, wo Paulus und Silas eingesperrt worden sind. Ja. Die wurden ja noch zusätzlich noch mit diesem wunderschönen Holzblock noch fixiert sozusagen. Und plötzlich waren alle Gefangenen frei. Ein Wunder, eine übernatürliche, ein Naturereignis. Plötzlich waren alle Ketten offen. Was war dazwischen? Apostelgeschichte 16, Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Konnten ja auch nicht abhauen. Ja, also das ist ja so eine Art Zwanglobpreis. Ja. Es gibt manchmal Situationen, wo die Opfer deiner evangelistischen Bemühungen nicht abhauen können. Das ist ganz, es gibt so Situationen, naja, egal, ist auch nicht sehr nett, aber die haben das ja nicht wegen denen gemacht, sondern zu Gottes Ehre. Die Gefangenen hörten ihnen zu, sind nicht weggelaufen, weil die so schräg gesungen haben, konnten auch gar nicht weglaufen. Ja? Aber Vers 26, da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen, Schlüssel, und die Fesseln alle wurden gelöst. Zack, 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 alle Handschellen, alle aufgelöst. Was war der Schlüssel? Lobpreis. Ja, ich höre auch manchmal gern, so beim Autofahren, ich habe mir so ein bisschen berieseln, so Dauerberieselung, so, ja. Ich fahre so ein bisschen hoch und im Hintergrund singt da einer, währenddessen unterhalte ich mich und irgend sowas und so, ja. Sind wir auch so gewohnt, ist ja auch schön, ist auch ein schöner Sound, ja. Aber was für eine Kraft, was für eine Macht, was für eine Schlüsselfunktion hat der Lobpreis. Eine Schlüsselfunktion. Als Jung in einer Mission, wer ein bisschen über die Arbeit kennt, das ist meines Wissens das einzige Missionswerk, was in allen Ländern dieser Erde eine Base hat. Ja? Also hat sich schon ganz schön ausgebreitet. Youth is the Mission. Ja? Und in Deutschland hatten die immer über viele Jahre in Schloss Hurlach, ja, ihr Zentrum und haben dort Jüngerschaftsschulungen und alles Mögliche gemacht. Und irgendwann hat der Herr ganz klar gesprochen, ihr werdet jetzt selbst in die Städte gehen. Und meine Stadt, meine Heimatstadt, haben sie sich ausersehen, Frankfurt am Main, wo selbst Goethe sagte, das Drecksloch. Also nicht wegen, weil es so dreckig war, sondern wegen Finanzloch, glaube ich, das Geldloch. Oder so, ist ja bis heute so, Geld spielte damals da auch schon eine große Rolle. Ja. Und dort haben sie sich hinrufen lassen. Ja. Und dann haben sie erstmal sich in die Gesellschaft integriert. Der Keith Warrington, nationaler Leiter, hat erstmal Sprachkurse gegeben. Und haben sie erstmal sich so richtig in die Stadt so reingeliebt, sage ich mal, reinbegeben. Und dann fingen sie an so mit den ersten Aktionen. Ja. Und einmal dachte ich, ich höre nicht recht. Heute geht es mit der ganzen Mannschaft auf die Kaiserstraße, Kaisersack. Also da, wo es auf den Kopfbahnhof, auf den Hauptbahnhof zugeht, ist ja ein sehr berüchtigtes Viertel. Ja, also Rotlicht so wie Reeperbahn in Hamburg, Kaiserstraße in Frankfurt. Ja. Und da, seid ihr euch da sicher, lasst uns doch mit Friedberger Warte anfangen oder so. Nein, Gott hat gesprochen. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ich gehe auf jeden Fall mit. Das guck ich mir an. Ja. Dann haben die erstmal einen ganz großen Kreis gemacht mit ihren 40, 50 Leuten und haben gesagt, wir werden jetzt eine Dreiviertelstunde ungefähr oder eine halbe Stunde nur Lobpreis machen. Ist ja auch eine Gabe, ist auch von Keith und Marion Warrington, genau. Und wir werden sehen, was passiert. Ja? Und keiner, ihr lasst euch nicht ansprechen, ihr sprecht keinen an. Manchmal spannend versucht, oh, jetzt der ist jetzt offen, ich muss jetzt mit ihm sprechen. Nein. Wir werden uns auf den Herrn konzentrieren. Ja. Leute, das war also so eine Anbetungszeit, das war unfassbar. In so einer Umgebung, ja, und dann die Heiligkeit Gottes, die Gegenwart Gottes kam auf diesen Platz. Wir haben alles um uns herum vergessen, es war Wahnsinn. Du konntest einen Stecknadel fallen an dieser belebten Stelle. Also das war phänomenal. Ja. Und damit haben sie einen Schlüssel gebraucht. Im Glauben natürlich, nicht als die mechanische Ausübung irgendeines geistlichen Prinzips. Und deswegen sind auch in Philippi die Ketten plötzlich offen gewesen. Das soll uns doch was sagen. Warum steht das in der Bibel? Das muss uns doch was sagen. Das ist doch für uns geschrieben, oder nicht? Ja, dass wir was daraus lernen. Nutzen wir diese ganzen Schlüssel, die ich jetzt benutze, nutzen wir die? Oder haben wir die nur in der Tasche? Es ist auch ein cooles Gefühl. Also unser Direktor, der ist mir irgendwie haften geblieben im Gymnasium. Ach, der liebt es, der hat ein viel, viel größer, hat ein richtig fettes Schlüsselbund. Und wenn der dann so über den Gang lief, der liebt es damit so zu klingeln. Kennt ihr das so, Leute, als Ausdruck der Autorität, die in einer einzigen Person zusammenfällt. Ja? Und wenn man dieses Schlüsselbund hörte, wusste man schon, der Direx kommt. Vorsicht, Leute. Ja? Ich war ja öfters bei dem, ich weiß auch nicht, ich war jahrelang Klassensprecher und dann irgendwie gab es immer was zu besprechen. Hat er eine rote, grüne und gelbe Ampel gehabt. Und dann wusste man, ob er zu sprechen war oder nicht. Ach, schon wieder Eichberger. Ach, was ist denn jetzt diesmal? Ich war so Robin Hood. Ich habe ja immer für die Entrechteten gekämpft, die Benachteiligten und so. Aber hatte dann auch von diesem Direktor dann die Genehmigung für einen Schülerbibelkreis, einen Schülergebetskreis. Ja. Genau, aber das war jedenfalls so dieser Direktor, ach, immer dieser Schlüssel. So. Und manche Christen haben auch, die haben so einen Schlüssel. Boah, toll, cool, geil. Ich habe 6 Schlüssel. Alles klar, du hast nur 2. Ja, oder guck dir mal den Moslem an, der hat keinen einzigen. So arrogant so, ja. Aber was machen wir eigentlich damit? Was machen wir denn damit? Nur ein bisschen schütteln oder gebrauchen wir das auch? Was bekommt Petrus gesagt? Es geht noch weiter. Ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Wow. Jetzt wird es aber interessant. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Jetzt muss ich sagen, ich glaube, dass das, was Petrus sagt, nicht für jeden Christen gilt. Muss ich auch sagen. Ja? Also ganz das nicht. Ich glaube nicht an das Papsttum, so in diesem exklusiven Sinne. Aber apostolische Phänomene und Personen gibt es schon tatsächlich. Aber der hat als Mensch so einen Schlüssel anvertraut bekommen. Das ist doch krass. Ja. Einmal gab es eine Gebetszeit von nationalen Gebetsleitern auf dem Roten Platz im Kreml, vor dem Kreml auf dem Roten Platz in Moskau. Ja. Das war noch zu der Zeit, ich habe es auch ja noch so gesehen, wo noch viele Schulklassen immer, also wie so gepilgert sind zum Lenin-Mausoleum. Ja, da war das Grab von Lenin, da mussten alle aus der ganzen Sowjetunion, alle Klassen, irgendwann mal sind die da, lange Schlangen und so weiter, ja. Und diese Gebetszeit, die hatten so einen Grimm, kann man sagen, oder so ein Bedauern über diesen Kult, dass so gleichzeitig werden die Christen unterdrückt. Und dann spricht der Johannes Fatius, hieß der, von dem gibt es auch eine Reihe von Büchern, ich habe ihn auch einmal in Köln kennengelernt, dann sagt er über diesen Lenin-Mausoleum, von dir wachse in Ewigkeit keine Frucht mehr. So, also mit den Worten, wie Jesus den Feigenbaum verflucht hat. Ich dachte, wow, das ist, also habe ich im Nachhinein erzählt bekommen, ich war nicht dabei. Aber als ich 1992 dann, da war Jelzin inzwischen dort war, da war Ruhe im Schacht. Da waren gar keine Schulklassen mehr. Es war wie eine Stecker gezogen. Wie viele Jahre haben die das gemacht? 40, 50 Jahre, jeden Tag, 365 Tage im Jahr. Waren da Tausende. Ja? Und die haben im Glauben den Schlüssel gebraucht. Haben gelöst, diesen Kult gelöst. Diesen Lenin-Kult. Ja? Das ist eigentlich ein Totenkult. Ja? Und haben da wirklich was verändert. Das ist natürlich was Außergewöhnliches, können wir nicht einfach so machen. Wir können nicht einfach so alle finsteren Mächte über Deutschland, was weiß ich, am besten über die ganze Welt binden. So einfach ist das nicht. Aber einfach diese Dimension muss man sich klar machen. Diese zwei Zeugen in der Offenbarung, was machen die? Die verschließen den Himmel. Ist eigentlich nicht sehr nett, aber das hat ja auch eine Bedeutung. Ja? Und wir können auch für Menschen aufschließen oder zuschließen. Das ist ja der von Jesus beklagte Missbrauch der Schlüsselgewalt bei den Pharisäern. Er sagt, ihr schließt vor den Leuten das Himmelreich zu, was ihr eigentlich aufschließen sollt. Ihr selbst geht gar nicht rein, aber die rein wollen, lasst ihr auch nicht rein. Ja? Also man kann natürlich diese Macht, diese Schlüssel auch negativ quasi gebrauchen. Und dann gibt es als letztes, damit will ich auch allmählich zum Ende kommen, noch unseren eigenen Schlüssel, den Schlüssel unserer Herzenstür. Das ist so ein schönes Bild dafür, dass wir eine gewisse Autorität haben darüber, unser Herz zu öffnen oder auch zu verschließen. Ja? In Philippi, da wo auch dieser Kerkermeister später dann war, dieses Erdbeben, da gab es eine gottesfürchtige Frau, Apostelgeschichte 16, Vers 14, namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira. Und die hörte zu und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Also sie selbst war gottesfürchtig, sie neigte sich dem Reden von Paulus zu, war interessiert, also sie hat sich geöffnet und jetzt hat der Herr ihr Herz geöffnet. Versteht ihr, dass das so zusammenwirkt? Wir öffnen uns und der Herr öffnet auch, dass wir das auch verstehen können, dass wir das auch aufnehmen können. Ja, es wirkt zusammen. Und der Herr überwältigt nicht Menschen, der schließt nicht einfach irgendwo brutal auf, der klopft sogar an. Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er bricht nicht ein, er bricht nicht das Siegel zu deinem Herzen. Was, du willst dich aufmachen? Jetzt hau ich da mal drauf und jetzt breche ich da in dein Leben ein. Nein, das macht der Herr nicht. Diese Autorität, sage ich mal, diese Art von Schlüsselgewalt, die lässt er uns, weil er sehen möchte, ob wir ihn hereinlassen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, die Tür öffnet, den Schlüssel umdreht, kannst reinkommen, der Schlüssel ist offen, aufgedreht, so werde ich zu ihm hineingehen, das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Also diesen Schlüssel haben wir auch in die Hand gelegt bekommen, weil wir eigene, wie nennt man das, Menschen mit einem eigenen Willen, mit Entscheidungsfähigkeit sind. Und dann schließt der Herr auf. Dann, weil sie das wollte, wurde auch ihr Herz aufgeschlossen. Und deswegen heißt für mich auch Lebensübergabe, dass ich Jesus den Schlüssel für mein Herz, für mein Leben gebe. Denn in meinem Herzen sind einige unaufgeräumte Dinge, wo ich denke, Herr, mach du da mal Ordnung, räum du doch mal auf. Sortier du doch mal das nochmal nach oder heile mich an dem und dem Punkt. Ich gebe dir Zugang zu meinem Herzen. Das ist etwas sehr Intimes und etwas sehr Persönliches. Ja? Und wenn wir dem Herrn unser Herz öffnen, öffnet er auch das Herz für unsere Geschwister, auch füreinander. Ja? In 1. Johannes 3, Vers 17 heißt es, wer die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder leiden sieht, Notleiden sieht und sein Herz zuschließt vor ihm, ja, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Also wir können unsere Herzen auch verschließen. Wir haben da schon eine Entscheidungsgewalt in beide Richtungen. So, Also, wir haben ganz, ganz viele wertvolle Schlüssel von Jesus anvertraut bekommen. Ich meine, wenn man mal bedenkt, wenn das zusammenkommt, dass wir durch den Glauben, den Schlüssel des Glaubens, im Namen Jesu, mit diesem Schlüssel seines Namens, dann beten, was Gebet als Schlüssel auch zu verstehen ist, dann wird der Herr auch andere Herzen auftun. Paulus sagt ja, betet für mich. Er sagt nicht nur, ja, da ist mir eine Tür aufgemacht worden, sondern Kolosser 4, 3 steht, betet für mich, dass der Herr mir eine Tür öffnet für das Evangelium. Ja, deswegen sollen wir beten für die Missionare, für die Evangelisierung der Welt. Damit schließen wir etwas auf. Dass ein Missionar irgendwo hinkommt und denkt, boah, hier ist aber vorbereitet. Das ist ja irre. Die sind ja so ganz total interessiert. Ja. Es gab noch nie eine Zeit, wo so viele Iraner sich zu Jesus gewendet haben. Hat es noch nie gegeben. Ich kann mich an die 80er, 90er Jahre erinnern, wo es Christenverfolgung damals auch schon gab, sobald das Mullah-Regime an der Regierung war. Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Und da gab es auch einzelne treue Christen und einzelne, die sich bekehrt haben. Aber so ein Schub, irgendwie ist da was aufgegangen. Da ist eine Tür aufgegangen. Ich glaube, dass viele Christen gebetet haben für diese Nation. Wir haben auch viel gebetet, dass das Regime sich wechselt, dass dies passieren soll. Das, was auf jeden Fall erkennbar ist, ist, dass eine gewaltige Erweckung diesem Volk geschenkt wird. Und zwar egal, wo es ist. Das ist irre, oder? Und diese Schlüssel sollten wir gebrauchen, auch für die Missionare beten, die wir kennen, dass ihnen eine Tür geöffnet wird für das Evangelium in dieser letzten Zeit. Und ich will meine Schlüssel nicht nur in der Tasche haben, ich möchte sie auch gebrauchen, möchte sie wertschätzen, möchte sie beachten, nicht nur am Schlüsselbrett, guck mal, was ich für ein fettes Schlüsselbrett habe, ja, bam, 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 und dann hast du da einen grünen Ring, einen roten Ring drum, einen gelben und einen blauen, ja, damit man jedes Schlüssel extra erkennt, hat alles so seine Ordnung und so. Du musst ihn gebrauchen, den Schlüssel, das ist doch das Entscheidende, oder? Sonst macht das doch keinen Sinn. Jesus hat dir so viel gegeben, aber er selbst, Jesus, du bist die Schlüsselperson für mein Leben. Du hast bei mir aufgeschlossen und du gibst mir den Zutritt zum Vater. Du gibst mir den Zugang zum Himmelreich, den Zugang zum Gnadenthron, zur Gegenwart des Vaters. Was bist du für ein gewaltiger Herr, dass du uns das alles aufschließt. Und du bist auch der Schlüssel, Jesus, für diese letzte Zeit. Du brichst diese Siegel. Du bist der, der das letzte Wort hat. Du wirst den Satan über den Engel wegsperren für 1000 Jahre. Dann ist das Theater zu Ende. Der kann da unten seine Possen treiben im Abgrund, da was weiß ich, ob er da noch jemanden hat, der ihm zuhört. Aber der kann da labern, ja, so viel er will und Leute verführen. Aber hier ist dann Ruhe. Darauf gehen wir zu. Ja, es wird immer finsterer. Ja, aber was kommt dann? Der Satan wird weggesperrt. Das ist vielleicht gar nicht so lange hin, wer weiß. Ja. Halleluja. Lass uns zusammen beten.